ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Kurz vor dem Frauentag wollen wir in dieser Sendung darüber nachdenken, ob Frauen wirklich andere Filme machen, ob es eine andere Sicht ist, ob diese Filme vielleicht sogar härter sind. Diese These zumindest wird aufgestellt in dem Film No Mercy, eine Besichtigung weiblichen Filmschaffens, und das werden wir hier alles genau bereden. Außerdem gratulieren wir an dieser Stelle nochmal Ilka Shatak, denn er hat ja den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Jetzt ist dieser Film schon im Kino zu sehen. Gelbe Briefe wird uns ja auch beschäftigen. Wir denken an den unvergessenen großen Wolfgang Kohlhaase, an einen grandiosen Drehbuchautor. In der nächsten Woche wäre er 95 Jahre alt geworden. Gerade ist eine sehr schöne, sehr lebendige Biografie über ihn erschienen. Und natürlich haben wir aktuelle Filme, die Sie im Kino sehen können und auch sehen sollten. Zum Beispiel der neue Film der Brüder Dardenne. Der heißt schlicht und einfach Junge Mütter. Und darum geht es um minderjährige Mütter, die sich durchschlagen und für ihre Kinder da sind. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Die belgischen Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne gehören zu den ganz großen Brüderpaaren des Weltkinos und drehen seit über 30 Jahren packende Sozialdramen ganz nah an der Lebenswirklichkeit. Gleich zweimal, und das ist wirklich sensationell, haben ihre Filme die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Für Das Kind und Rosetta. Und es ist schon irgendwie auch Tradition, dass jeder neue Film der beiden Brüder zuerst in Cannes gezeigt wird, dort seine Premiere hat. So auch im Vorjahr ihr neues Werk Junge Mütter. Und da geht es um 4 junge, minderjährige Mütter, die in einem Heim für Mütter anfangen, sich dort gewissen Regeln beugen müssen und aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht mehr bei ihren Familien leben. Der Film hat dann einen Preis bekommen, nämlich für das beste Drehbuch. Jörg Taschmann ist auch ein Kenner und auch ein Verehrer, kann man ja sagen, der Dardennes. Kennst du auch gut persönlich. Grüße dich erstmal. Hallo Jörg.
Ja, hallo Knut.
Es geht ja eben also um diese jungen Frauen, die alle noch Teenager sind, und einige, die sind ein bisschen kindlicher noch, andere etwas reifer, aber es sind eben sehr unterschiedliche Figuren. Das gefällt mir auch. So ein Ensemblefilm der beiden ist auch was Neues übrigens, finde ich. Stell uns doch diese jungen Frauen mal vor.
Ja, also Jessica, der begegnen wir gleich am Anfang des Films. Sie ist noch hochschwanger und sie will unbedingt ihre Mutter kennenlernen, die sie selber als Baby weggegeben hatte. Perla, die aus einer afrikanischen Migrantenfilme kommt, will um jeden Preis mit dem Kindesvater eine Familie gründen, der jedoch völlig unreif ist und nicht mal an sein Handy geht meistens, wenn sie ihn anruft. Und diese beiden Mädchen sind sehr leidenschaftlich, aber auch sehr besessen von ihren Wunschträumen, reagieren auch schnell enttäuscht und wütend. Dann gibt's Julie, die mit Dylan einen wirklich sehr liebevollen Freund hat. Die beiden wollen auch heiraten, aber Julie leidet unter Panikattacken und war lange ein Junkie und befürchtet eben wieder rückfällig zu werden. Und als letzte dann noch so Ariane. Sie kommt wirklich aus einem kaputten Elternhaus mit einer sehr labilen Mutter, alleinerziehenden Mutter, und die möchte eigentlich ihr Kind lieber an eine Pflegefamilie geben, auch wenn Ariane ihr Kind durchaus liebt.
Also junge, jugendliche Protagonisten, das ist typisch bei denen. Ich erzähle sehr, sehr gern von jungen Menschen. Aber was, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, wirklich Neues in meinen Augen zumindest, ist dieses kollektive Erzählen. Also sie haben ein ganzes Ensemble von Figuren, alle gleichberechtigt. Ändert sich dadurch auch etwas die Erzählweise?
Also ich finde ja, die Art, wie sie filmen, hat sich schon in ihren letzten Filmen etwas verändert. Weil früher dominierte ja doch sehr diese sehr präsente Handkamera. Manchmal war mir das fast zu nah und gelegentlich auch ein bisschen hektisch. Das haben sie schon ein bisschen abgestellt in den letzten Filmen. Und was sie halt immer so auszeichnet, ist, wie sie Protagonistinnen in der Bewegung filmen. Ja, also wenn die laufen, diese jungen Frauen, so schnell und bestimmt, so wie Kriegerinnen, die auf ein Ziel zusteuern, das war ja schon in Rosetta der Fall. Und es stimmt, sie haben bisher eigentlich immer nur so ein, zwei Hauptfiguren gehabt, da hast du recht. Und da habe ich die auch gefragt, wie es denn war, zum ersten Mal einen Ensemblefilm zu drehen. Und Luc Dardenne hat mir darauf geantwortet.
On s'est dit, on va raconter l'histoire de 5 jeunes filles, donc faire 5 petits scénarios.
Wir entschieden, bei einer Geschichte von 4 jungen Mädchen zunächst für jede Protagonistin ein eigenes Drehbuch zu schreiben. Das haben wir auch gemacht und danach musste vieles gekürzt werden. Wir suchten danach Querverbindungen, die nicht zu konstruiert wirken. In Serien baut man ja immer eine starke Spannung auf bis zum Cliffhanger am Ende jeder Folge. Das versuchten wir zu vermeiden. Natürlich gibt es trotzdem Spannungselemente. Man fragt sich immer, was wird dieses Mädchen als nächstes tun? Es war aber vor allem wichtig, dass wir die Handlung sehr flüssig erzählen.
Donc il fallait trouver une fluidité, un peu comme la vie. qu'on essaye de filmer.
Und Jörg, diese Spannung zeichnet ja auch das Kino der Brüder Dardenne aus. Man weiß ja oft gar nicht, wie wird die Sache enden. Das ist sehr dokumentarisch und dadurch irgendwie auch sehr lebendig. In einigen ihrer Filme gab es ein hoffnungsvolles Ende, andere enden eher düster. Wir wollen jetzt nichts verraten, aber wie schätzt du dieses neue Werk der Brüder Dardenne vom Tonfall her ein, also von der Grundstimmung?
Also empathisch sind sie eigentlich immer. Sie haben schon immer diese sehr komplexen Figuren gezeigt, die sehr lebensnah wirken. Aber diesmal geht man emotional vielleicht noch mehr mit als sonst. Man versteht diese Mädchen so gut, man bangt mit ihnen, denkt sich auch manchmal, ach Mädel, lass doch diesen blöden Jungen, dem du nichts bedeutest. Oder man richtet auch schnell über die Mütter dieser jungen Frauen, die sehr egoistisch erscheinen, aber auch selber innerlich mit sich hadern. Und es ist dann wirklich ein Film zwischen Hoffnung und harter Realität, aber eigentlich eine gute Mischung.
Du hast ja diesen sehr dokumentarischen, realistischen Stil bereits angesprochen. Es gibt ja im Film dieses sehr zentrale Heim, also dieses Mutter-Kind-Heim. Da sind viele junge Mütter, es gibt viele Babys auch. Ich kann mir vorstellen, das hat eben auch nochmal die Geschichte, die Arbeitsweise, das Drehen verändert. Also dieses ständige Rumgewusel nicht von so vielen Personen und eben den Babys.
Naja, ursprünglich wollten die beiden eigentlich einen Film über eine Protagonistin, über eine junge Mutter drehen. Und dann haben sie dieses Mutter-Kind-Heim entdeckt, haben dort recherchiert, dass eben auch nur minderjährige Mütter in dem Fall und auch nur für 18 Monate lang aufnimmt. Und das führte dann dazu, dass sie ihre ursprüngliche Absicht verändert haben. Und diese Sozialarbeiterinnen und Betreuerinnen, ja, die fordern auch viel von den Mädchen. Da gibt es feste Regeln. Die Mütter müssen sich um ihre eigenen Kinder kümmern, werden halt nur angeleitet und begleitet. Und natürlich hat das Drehen mit den Babys die Dreharbeiten schon sehr verändert, wie Jean-Pierre Dardenne erzählt.
Donc, on savait que il fallait qu'on adapte notre rythme à leur rythme.
Wir wussten, dass wir uns an den Rhythmus der Babys anpassen mussten. Als die junge Schauspielerin in der 5 Wochen langen Probephase begann, mit echten Babys statt mit Puppen zu proben, spielten sie ganz anders. Sie waren präsenter, weil sie vorsichtig sein mussten. Sie mussten spielen und gleichzeitig auf ein kleines Lebewesen achten, das wirklich existierte und nicht mehr nur Teil einer Fiktion war. So bekam das Spiel einen anderen Rhythmus, eine andere Präsenz. Natürlich haben wir uns angepasst. Wenn die Babys zu viel weinten und so weiter, haben wir aufgehört zu drehen. Wenn sie Hunger bekamen, haben wir eine Drehpause gemacht. Aber dank der Babys mussten wir uns auch von unserem sehr intensiven, manchmal auch übertriebenen Perfektionismus trennen mit sehr vielen Takes. Die Dreharbeiten, die für 50 Tage geplant waren, konnten wir so in 38 Tagen abschließen.
Jörg, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie die beiden es schaffen, obwohl sie ja doch ihre Methode haben und auch ihre Themen, uns immer wieder neu zu packen. Also hier ging es mir auch wieder so, ich war total drin, bin da mitgegangen. Für mich einer ihrer besten Filme übrigens. Wie geht's dir?
Ging mir genauso. Ging mir wirklich genauso. Ich habe ihn mir auch gestern zum zweiten Mal angeschaut und habe wieder an gewissen Szenen, kam mir einfach auch wieder so die Tränen, weil das so emotional manchmal ist. Das sind so Filme für den Bauch, finde ich, und keine so kühlen, dogmatischen Werke, die dann so sehr auf Distanz setzen. Und Junge Mütter ist dann so in einem Zug wie Das Kind oder Der Junge auf dem Fahrrad oder Zwei Tage, eine Nacht einfach wieder so ein filmisches und emotionales Meisterwerk von den beiden. Ein großer, kleiner Film, der das Leben, aber auch den Mut feiert, zu kämpfen.
Das finde ich eben auch ganz wichtig. Nicht diese jungen Frauen sind nicht einfach Opfer, sondern handelnde Figuren werden mit einem einfühlsamen Blick betrachtet. Und das macht diesen Film auch für mich und für dich ja ganz offenbar auch so anrührend und so ermutigend. Das neue Werk der Brüder Dardenne, Junge Mütter. Jörg, ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne, Knut.
Wir wollen jetzt reden über den Film einer Schauspielerin, die Regie geführt hat. Das passiert ja immer wieder und ist hochinteressant dann zu sehen, wie Schauspielerinnen, die im Regie führen, auf ihre Figuren schauen. Der Film ist das Werk von Kristen Stewart. Das hat sie vorgestellt im vergangenen Jahr in Cannes. Da hatte der Film seine Premiere und hat auch wirklich im besten Sinne für Diskussionen gesorgt. The Chronology of Water ist die Leinwandadaption von Lida Jungnawitschs gleichnamigen Memoiren. Und in diesem Buch arbeitet eine ehemalige Leistungsschwimmerin traumatische Erfahrungen ihrer Kindheit auf. Also auch ein sehr aktuelles Thema, wenn wir darüber nachdenken, wie da die Leistung immer weiter auch rausgepresst werden aus den Sportlerinnen und Sportlern. Grüß erstmal ganz herzlich Anke Lewicke. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Die sich ja diesen Film angesehen hat in Cannes schon, Anke. Das ist natürlich auch sehr schön, weil das liegt direkt am Meer und das hat so eine schöne, friedliche Atmosphäre, dieses Meer. Aber hier geht es natürlich um einen anderen Umgang mit Wasser. Erzähl uns doch erstmal, wie setzt Kristen Stewart diese wahre Geschichte in Szene?
Ja, also man muss erstmal vorab sagen, dass der Vater eben von Lydia sexuell übergriffig war, dass die Mutter immer weggeschaut hat. Erst hat es die ältere Schwester betroffen, die dann abgehauen ist, die aber später für Lydia eine ziemlich wichtige Bezugsperson wurde. Und der Schmerz und die Trauer, das Traumata, haben sich so in den Körper dieser jungen Frau eingeschrieben. Und sie wird dann eben Leistungsschwimmerin, weil sie so ihren Körper noch einmal anders beherrschen kann.
Okay, in eine Reihe, Ladies. Wiegen. Ihr kennt das ja schon. Für jedes Pfund zu viel einen Klaps. Torres?
Gutes Mädchen. Gut so. Weiter so.
Reimer, 3 Pfund zu viel.
Und Knut, wir hören das hier ja schon. Das ist alles sehr fragmentarisch, assoziativ. Erst hört man den Trainer, dann hört man die Schläge, dann den Vater, dann vielleicht einen ihrer Liebhaber. Also der Film hat erstmal keine Chronologie. Es gibt Rück- und Vorblenden. Und es ist auch eine haltlose Biografie. Deshalb macht das Fragmentarische auch Sinn. Also Lydia sucht den Exzess überall, im Sport, in den Drogen, im Sex. Und sie agiert alles mit ihrem Körper aus. Und diese Körpererzählung, dafür versucht eben Kristen Stewart, die geeigneten Bilder zu finden. Und am Anfang ist der Körper dann auch immer so nur angeschnitten zu sehen. Mhm. Man sieht Augen, Mund, Bauch, Arm. Also man bekommt so mit, auch ein Körper muss sich neu zusammensetzen.
Das hast du ja schon gesagt, nicht chronologisch, auch eine wilde Montage. Interessant übrigens beim Film der Chronologie des Wassers heißt, aber es ist nicht nur die Art der Montage, sondern auch die Art des Materials, denn sie hat den Film ja, was ja kaum noch üblich ist, auf 16 mm gedreht. Warum eigentlich?
Naja, weil 16 mm hat doch so eine andere haptische Materialität und dadurch kann man vielleicht die physische Gewalt auch eher erfahren oder spürbarer machen. Also diese flierenden Bilder. Und dann hat das ja auch noch einen anderen Effekt, die Materialität. Also 16 mm hat nochmal eine andere Farbpalette, die Farben. Und das hört sich jetzt vielleicht komisch in dem Zusammenhang, wirken sinnlicher. Und der Film hat ja Wasser immer wieder als Metapher. Also das Schwimmbecken, eine Dusche, See, Meer, ein Untertauchen, Abtauchen. Also da mit dieser Symbolik spielt der Film. Da finde ich, hat er auch durchaus immer auch wieder eine düstere Poetik. Form. Und mit der jungen Frau kommt aber auch der Film so langsam zu sich, wird dann so ein bisschen ruhiger. Also man sieht dann zum Beispiel auch mal eine lange Lesung, wo sie das erste Mal aus ihrem Buch vorliest, Gespräche. Es gibt auch schöne Momente und es gibt immer wieder aus dem Off auch so Zitate aus dem Buch. Und eines ist zum Beispiel, im Wasser wie in Büchern kann man sein Leben hinter sich lassen. Ja, man kann sein Leben hinter sich lassen, aber man kann sein Leben eben in Büchern oder wenn man die Worte selbst benutzt, auch wiederfinden. Also hier wird quasi eine junge Frau zur Autorin ihres Schmerzes.
Und die wird gespielt von Imogen Gay Potts, sehr bekannte Schauspielerin, kennt man nicht zuletzt als Tammy aus 28 Weeks Later, bringt auch all das mit, was man braucht für so eine Rolle, nämlich auch diese Sportlichkeit, diese Lebendigkeit. Ist interessanterweise also eben die Regisseurin hier nicht zu sehen, sie spielt nicht die Hauptrolle selbst, sondern hat wirklich ausschließlich Regie geführt. Was meinst du, wird man auch bald mehr Filme sehen von Kristen Stewart?
Ja, das hoffe ich und ich hoffe, dass es nicht so lange braucht, weil sie hat ja wirklich, man denkt ja Kristen Stewart, wenn die ein Buch, also wenn die einen Film machen will, dass so alle ihr die Türen einrennen, aber es hat doch insgesamt 8 Jahre gedauert und das eigentlich für eine Regisseurin, für eine Frau, die seit klein auf eben vor der Kamera immer stand, die den unterschiedlichsten Regisseuren bei der Arbeit zugeschaut hat, also Learning by Doing, also die hat ja unheimlich viel verschiedene Stile mitbekommen, also das hat mich gewundert, dass das so lange gedauert hat. Ich hoffe, dass es jetzt schneller geht und ich hoffe, dass ihr nächster Film eben ähnlich radikal ist, also dass es wieder so ein Stoff ist, wo man sagen kann, das hat auch irgendwas mit Kristen Stewart zu tun, das interessiert sie.
Also das Regiedebüt haben wir besprochen von Kristen Stewart. Jetzt ist dieser Film bei uns im Kino zu sehen. Bedanke mich ganz herzlich bei Anke Lewicke. Wir sprachen über Chronology of Water. Schönes Wochenende, Anke.
Dir auch. Bis dann. Ciao.
Ilka Shatak hat den Goldenen Bären der Berlinale bekommen für sein eindrucksvolles Werk Gelbe Briefe, ein Film, den könnte man auch so bezeichnen als Szenen einer Ehe unter politischem Druck. Geschrieben hatte das Drehbuch zusammen mit seiner Frau, mit Aida Meryem Çatak und mit Enis Köstepen, das ist ein Aktivist, der selbst in der Türkei lebt, sich dort für Menschenrechte einsetzt und viele seiner Erfahrungen in das Drehbuch eingebracht hat. Interessant an dem Film ist eben auch, dass er ausschließlich auf Türkisch gedreht wurde, also zum ersten Mal hat Ilka Shatak in seiner zweiten Muttersprache gearbeitet und das wollte ich erstmal von ihm wissen, also warum diese Entscheidung zum ersten Mal ganz vollständig in Türkisch zu drehen.
Ja, ich meine, es ist natürlich eine ganz tolle Sprache und eine Sprache, die ich liebe, weil sie auch so metaphorisch ist. Also es gibt zum Beispiel im Film eine Stelle, da wird der Protagonist gefragt, und wie geht's euch in Istanbul? Und dann sagt er, wir ertragen den Mundgeruch dieser Stadt, was natürlich in der Übersetzung gar nicht geht. Aber es ist so schön lyrisch und so metaphorisch, dass ich einfach diese Sprache so feiern wollte. Ja, es war tatsächlich eine ganz tolle Erfahrung, auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei.
Einen fantastischen Schauspieler. Ich würde sie beiden mal nennen, dieses Ehepaar, nämlich Özgü Namal und Tansu Bicher. Das sind hervorragende Charakterdarsteller, die den Film ja auch wesentlich tragen, weil wir ihnen ja immer irgendwie auf den Fersen sind. Wir sind immer dabei bei all diesen Konflikten. Sind das bekannte Leute auch in der Türkei als Schauspieler oder hier?
Wie ist also das? Ja, beide sind sehr bekannt. Özgü ist sogar der türkische Superstar. Sie sie kann auf der Straße keine 5 Meter gehen, ohne angesprochen zu werden. Und Tansu auch. Also die beide haben ihr ganzes Leben auch der Schauspielerei verpflichtet, machen das seit über 30 Jahren, sowohl Bühne als auch Theater, Film und Fernsehen. Und eben Tansu führt auch noch ein kleines Theater in Istanbul. Also das sind beides Überzeugungstäter. Und deswegen war das ein großes Privileg, mit denen arbeiten zu dürfen.
Es ist ein Ehepaar, ein Künstler-Ehepaar. Er ist ja Professor eigentlich, er schreibt aber auch Stücke und sie spielt eben auch in seinen Stücken. Die beiden sind also mit Kunst sehr verbunden, sind Spieler und Spielerinnen. Es entsteht dann eben dieser Druck, das ist der politische Druck, der von außen kommt. Und jetzt war für euch eben wichtig zu erzählen, was passiert mit so einer Verbindung unter einem solchen Druck, also welche unterschiedlichen Wege gehen auch die beiden. Es ist ja auch so, dass sie unterschiedliche Wege gehen. Ilka, können wir vielleicht erstmal noch mal sagen, was ist denn der Druck eigentlich? Denn so am Anfang denkt man ja, ihr Leben ist gut geordnet. Sie haben eine Tochter, eine 13-jährige Tochter, also Teenage Girl. Alles ist ja im Prinzip ganz gut geordnet in ihrem Leben. Und was dann passiert, es wirkt offen gestanden fast ein bisschen absurd.
Ja, es ist ja auch oft absurd, wie schnell das gehen kann. Und wir haben uns da auch aus dem echten Leben bedient. Also wie schnell Menschen ihre Arbeit verlieren können, wie schnell sie vor Gericht gestellt werden können, wie lange sie auf ein Gerichtsverfahren warten müssen und in dieser Zeit eben den sozialen Tod erleiden, weil sie eben aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Das waren so Themen. Also der zivile Tod, dieses Warten, ja, das Warten ist ein großes Thema im Film. Und was macht das Warten eigentlich mit unseren Idealen? Was macht es mit unserer Haltung? Irgendwann, wenn man lange genug gewartet hat, dann zerbröselt halt auch dieses Ideal, ja, und davon erzählt der Film.
Also es ist ein ganz kleiner Vorfall, wie es manchmal so ist in solchen Systemen. Nicht? Was ganz Kleines, müssen wir gar nicht das ausbauen, wo alles ins Wanken gerät und dann plötzlich die Karriere auch am Ende ist. Sie, wie du sagst, ja eben auch isoliert sind ganz plötzlich. Ich finde, das ist hervorragend gelungen. Nicht zuletzt deshalb, weil es eben so genau psychologisch erzählt wird. Also wenn wir genau verstehen, was passiert mit diesem Ehepaar in dieser diffusen Bedrohung. Nicht? Sie wissen ja oft gar nicht, oder sie wissen es eigentlich, was passiert jetzt gerade? Was ist da im Hintergrund los? Das ist für solche Systeme nicht untypisch, eine Art von Angst zu erzeugen. Also ich glaube, das war auch fast so ein roter Faden. Das wird doch immer schlimmer, der Schatten wird ja immer düsterer, nicht?
Ja, genau. Also die Gewalt, die diesem Paar angetan wird, hat kein Gesicht. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo man etwas Konkretes sieht, dann kann man sich damit auseinandersetzen, dann hat man es vor Augen. Aber wenn du nicht weißt, was diese Bedrohung ist und wie dieser Schatten aussieht, wenn es im Unklaren ist, wenn du im Ungewissen lebst, dann ist das eine Gefahr und eine Gewalt, die viel, viel verunsichernder ist. Die trifft dich dann bis ins Mark.
Das Universelle ist ja jetzt gar nicht nur in so einem System, sondern die Frage, wie treu bin ich meinen Idealen? Welchen Weg gehe ich jetzt? Wo ist auch ein Kompromiss im Leben notwendig? Sie haben eine Tochter, sie müssen auch leben. Und das, finde ich, wird an diesen beiden Figuren ja sehr genau beschrieben. Gelbe Briefe, ein Film von Ilka Shatak. Und das ist die Geschichte eines Künstler-Ehepaars aus Ankara. Das haben wir noch gar nicht gesagt, weil es ist wirklich sehr wichtig, dass sie erst in Ankara sind, dann ziehen sie nach Istanbul. Und das ist so ein Effekt des Films, der hat ja fast was von Brecht irgendwie. Es ist etwas verfremdet. Das wird auch immer geschrieben. Berlin als Ankara, ne, und Istanbul ist Hamburg. Das wird geschrieben und am Anfang dachte ich, ob da, wo ich da jetzt mitgehen werde. Also ob mich das vielleicht irritieren wird, macht es überhaupt nicht, ohne dass ich jetzt der Illusion erliege, dass es Anker haben. Also vielleicht kannst du das Prinzip mal beschreiben. Das ist ja auch doch ein Wagnis gewesen, kann ich mir vorstellen.
Ja, das war auf jeden Fall ein Wagnis. Ich meine, das ist ja immer das Schöne am Kino oder wenn man Kino macht, dass man sich eben auch in diese Ungewissheiten begibt und dann schaut, ob der Poker aufgeht. Ich habe angefangen, diese Geschichte zu schreiben und habe dann Enis gesagt, dass ich mich so ein bisschen komisch dabei fühle, in Deutschland zu leben und einen Film über die Türkei und Türken zu machen. Und er hatte dann die wirklich fantastische Idee, den Film ins Exil zu schicken, mit der Begründung, dass ja schon sowieso sehr viele Menschen aus der Türkei im Exil, im deutschen Exil leben. Das bedeutet, die Probleme, die dort die Menschen haben, sind bereits jetzt schon eine deutsche Realität. Und als wir dann dieses Gedankenspiel mal durchgegangen sind, haben sich ganz viele neue Türen geöffnet. Und wir haben gedacht, hey, wir könnten ein Berliner Ensemble drehen, dem Theater von Bertolt Brecht. Wir könnten Verfremdungseffekte einbinden. Wir könnten damit spielen. Also es ist im Grunde auch eine Einladung für das Publikum zum Spiel.
Es hat vor allem eine Bedeutung, wenn man draußen dreht. Logisch. Also ich finde, in den Wohnungen, da denkt man sowieso überhaupt gar nicht drüber nach. Aber wenn man in den Städten unterwegs ist, dann ist es eben ein doppeltes Spiel, ein doppelter Boden, auch im gewissen Sinne, was ich sehr reizvoll finde. Ich muss auch zugeben, dass mir das Ausmaß dieser künstlerischen Tragödien gar nicht so klar war. Das habe ich jetzt erst durch euren Film verstanden. Also diese gelben Briefe, die Entlassungsbriefe, die haben ja sehr viele Menschen bekommen. Das ist ja fast eine Welle für Künstler. Also ich finde es auch wichtig, dass ihr darauf mal verweist, weil ich denke auch, es ist gar nicht so klar, was da passiert. Das ganze Theater wird ja betroffen in dem Augenblick. Also das war wahrscheinlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt für euren Film, davon zu erzählen.
Ja, und natürlich hast du auch eine Verantwortung, denn diese Briefe oder diese Entlassungen haben auch dazu geführt, dass Menschen zum Teil ja freiwillig sich das Leben genommen haben und gesagt haben, hey, aus Protest, also das ist eine Geschichte, die wirklich total hart die Menschen getroffen hat. Da sind wirklich sehr traurige Schicksale dabei gewesen. Und deswegen, immer wenn man sich der Realität bedient, hat man natürlich auch eine Bürde zu tragen. Und deswegen haben wir versucht, das Ganze so klug zu machen wie möglich, so gut zu recherchieren wie möglich und eben auch mit so viel Menschen zu sprechen wie möglich. Und da war natürlich Enis, der in der Türkei lebt und auch Menschenrechtsaktivist ist, ein wahnsinnig wertvoller Partner.
Trotzdem will ich am Schluss nochmal etwas anderes betonen, nämlich es ist ähnlich wie beim Es gilt das gesprochene Wort, wo es ja auch ein extrem politischer Hintergrund ist. Also da geht es im Schicksal eines Geflüchteten und es ist trotzdem auch eine Liebesgeschichte. Und auch das ist hier der Fall, finde ich. Also es ist die Geschichte eines ganz wunderbaren Paares, eben schön gespielt von den beiden. Man versteht diesen Druck, man fühlt auch mit ihnen. Man fühlt mit ihnen und man versteht auch, dass diese Konflikte, diese Familie zerreißen könnten, aber nicht müssen. Also auch das ist sozusagen so ein Hoffnung, ein Zeichen, was die Liebe so setzt vielleicht.
Ja, und das ist ja auch das, was dann zurückbleibt. Also die Frage, klar, es ist, die Familien sind auseinandergegangen, aber und mir war es wichtig, eben da auch eine Liebe mitzuerzählen. Und die trennen sich zwar, aber es sind natürlich auch Prinzipien, die sie auseinandertreiben. Es sind auch genau diese Mechanismen, die sie auseinandertreiben. Und es ist auch ein Phänomen, was mich wirklich beschäftigt, wie unsere Gesellschaft gespalten wird, wie Familien durch Politik gespalten werden. Obwohl man sich liebt, ist man plötzlich total verhärtet. Und das beleuchtet der Film.
Ilker Şatak über seinen Film Gelbe Briefe, darüber, wie das Gift politischer Verfolgung immer stärker in eine Beziehung eindringt und alles in Zweifel zieht, alle Überzeugungen und alle Werte. Gelbe Briefe jetzt im Kino zu sehen, der Gewinner der Berlinale, der Goldene Bär 2026. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt die große Ehre und die große Freude zu reden über einen Mann, den ich wirklich sehr verehrt habe, der übrigens auch hier in Babelsberg Filmgeschichte geschrieben hat. Einer der größten deutschen Drehbuchautoren, ich würde sogar sagen der größte, den wir so erlebt haben, Wolfgang Kohlhase. Er ist vor 4 Jahren gestorben, wurde 91 Jahre alt. Am 13. März wäre sein 95. Geburtstag. Und dazu ist jetzt ein wunderbares Buch erschienen, das so lebendig ist, so unterhaltsam und so klug, wie er es selbst auch war. Also ich finde es auch ein kleines Denkmal geworden und freue mich jetzt sehr, dass die Autorin dieses Buches bei uns ist. Also über Wolfgang Kohlhase und der Zeile übrigens von Solo Sani bis Sommer vorm Balkon. Ein Leben wie ein Film. Begrüße ganz herzlich Bastien Voss. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich.
Und Bastien ist ja auch selbst Schauspielerin. Sie hat schon eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Ich sage es immer wieder gern, für mich ein Klassiker. 2007, Drei Irre unterm Flachdach. Wer das Buch noch nicht kennt, sollte es unbedingt auch noch lesen. Jetzt aber eben deine Biografie über ihn. Und das ist auch eine veritable Biografie mit aber bei einem sehr persönlichen Zugang. Und vielleicht kannst du den erstmal schildern, denn ihr kanntet euch wirklich sehr gut.
Wir kannten uns sehr gut und wir waren die letzten fast 3 Jahre seines Lebens zusammen lesend unterwegs mit einer Kollegin und Freundin von mir, Ines Burrow, auch eine Schauspielerin. Und er war immer dabei, er wollte unbedingt dabei sein und wir sind überall rumgetingelt. Er hat immer gesagt, unser kleiner Wanderzirkus zu unseren Lesereisen. Und es hat ihm großen Spaß gemacht und wir haben dann aus 2 Büchern von ihm gelesen, aus Silvester mit Balzac und Um die Ecke in die Welt über Filme und Freunde. Mhm. Er saß im Publikum jeweils und ist ganz am Schluss dann auf die Bühne gekommen, hat selber einen kurzen Text von sich gelesen. Und dann haben wir das sozusagen ins Publikum geöffnet und Fragen gestellt und er hat Fragen beantwortet aus dem Publikum. Mhm. Und das war sehr, sehr schön und dadurch ist diese große Nähe, ja, entstanden.
Und auch am letzten Abend seines Lebens. Also das ist ja, wenn man traurig ist und so, ganz klar, aber es ist ja eigentlich auch ein Ende gewesen, das zu ihm passte. Denn er ist so ganz schnell mitten aus dem Leben rausgetreten und ihr wart noch zusammen an diesem Abend.
Wir waren noch zusammen an diesem Abend. Wir haben für rockradio.de eine Live-Sendung gemacht. Die ging 2 Stunden und er hat 2 Stunden lang nochmal über sein Leben erzählt und über seine Arbeit. Und das war eine ganz tolle Veranstaltung. Die Leute waren begeistert. Der Applaus hörte nicht auf. Und danach sind wir noch essen gegangen und er hat einen riesen Schnitzel verputzt und gut Wein getrunken. Und dann haben wir für sie ein Taxi gerufen, dann sind sie eingestiegen und ja, 3 Stunden oder 2 Stunden später, muss kürzer gewesen sein, habe ich gesehen, dass Emmeke versucht hat, mich anzurufen. Mhm. Ich hatte aber das Telefon noch auf leise wegen der Veranstaltung und so. Und dann sagte sie nur diesen einen Satz, der Wolfgang ist gestorben. Mhm. Und ich dachte, ich höre nicht richtig, weil er so guter Dinge war. Und er wollte gleich den nächsten Termin machen. Mhm. Er wollte unbedingt wieder in diese Rock- und Blues-Kneipe, weil ihm die so gut gefallen hat. Und da wollte er Geschichten über Ludwig Turek, den Arbeiterschriftsteller, erzählen. Und eigentlich war klar, er wird am nächsten Tag mit dem Chef dieser Kneipe telefonieren und einen Termin ausmachen. Und dann ist er auf der Treppe auf dem Weg nach oben einfach umgefallen. Und ich meine, Millionen wünschen sich so einen Tod, das muss man eben auch mal sagen.
Er hatte seinen letzten großen Applaus im Augenblick. Er hat gemerkt, wie die Leute begeistert sind. Und das, Bastian, glaube ich, wird jeder sagen, der ihn kannte, dass er ein Mensch war, der unfassbar gut erzählen konnte. Also man hing an seinen Lippen und ich sage das immer, er ist der einzige Mensch, den ich kannte, der nichts Banales sagte. Also er konnte nur gut formulieren, nur witzig, nur geistreich. Und das, finde ich, spiegelt sich auch sehr schön in deinem Buch. Also du nimmst ja auch seinen Tonfall so auf. Dieses resonierende, nachdenkliche, überraschende oft in seinen Formulierungen.
Na, das freut mich. Also das war ja auch ein bisschen meine Absicht. Also ich wollte, nun bin ich auch generell, glaube ich, ein lakonischer Schreiber. Also ich bin kein blumiger Schreiber. Und ich dachte, ja, ich versuche ihm in gewisser Weise mit meinem Stil auch gerecht zu werden. Und vielleicht ist das ein bisschen gelungen, sage ich mal. Ich
denke schon. Also es war wirklich faszinierend, mit ihm zu sprechen. Und manche Sätze vergisst man auch nicht. Die hat man dann parat. Ne?
Ja, klar. Und ich meine, er hat ja druckreife Sätze bis zum Schluss gesprochen. Ja. Unglaublich. Also wirklich unglaublich.
Also deine Schilderung, es ist, wie gesagt, eine richtige Biografie, ist auch insofern interessant, weil sie nochmal zeigt, das ist ein Jahrhundertleben. Also als er ganz jung anfing, 15, 16, ne, zu schreiben, auch für Zeitungen und so, nach dem Krieg, da spiegelt sich ja so viel auch an deutscher Geschichte. Aufbruch, Hoffnung, auch Illusionen. Also das hast du auch alles natürlich mitentwickelt, zu zeigen, in diesem Leben spiegelt sich Geschichte.
Ja, klar. Und ich meine, er hat, das ist eine kleine Anekdote jetzt am Rande, er hat ja schon mit 15 für die Jugendzeitschrift Start auch Filmkritiken geschrieben. Und da gibt es den wunderbaren Satz, die Hauptdarstellerin im Film heißt Lotte Koch. Besser wäre, sie hieße Lotte Film und kochte. Würde und da zeigt sich schon sein Humor mit 15, unglaublich.
Würde man heute, glaube ich, nicht mehr so formulieren,
nee, aber
die Frauen hinherzuschicken, aber er war wirklich sehr, sehr jung. Und was ich eben so faszinierend finde, auch in deinem Buch, ist nochmal zu verstehen, wie reflektiert er war. Ich denke, es war auch für deine Quellen, dann, die du benutzt hast, auch deine Gespräche selbst mit ihm so toll. Er hat einem das ja alles schon immer angeboten. Nicht? Er hat selbst immer wieder darüber nachgedacht, was tue ich und warum tue ich es.
Ja, das hatte er ganz genau. Mhm. Na, und er war absolut reflektiert und er konnte auch sehr gut zuhören. Er musste nicht ununterbrochen reden und er war keiner, der dauernd auf irgendwelche Podien stieg, um zu agitieren oder so. Überhaupt nicht. Er hat das mit sich selbst ausgemacht. Mhm. Und das, was er an politischer Überzeugung hatte, steckt in den Dialogen und in seinen Filmen. Mhm. Also er war kein großer Redner und hat sich nie wichtig gemacht. Also er hat das alles in seine Filme gepackt. Und das finde ich eben auch sehr interessant, weil er hätte natürlich sonst was erzählen können auf irgendwelchen Podien, zum Beispiel beim 11. Plenum oder. Mhm. Das war seine Sache nicht. Er hat das in die Filme gepackt.
Aber das passt ihm auch zu seinem bevorzugten Personal. Also dieses leise, stille, seine große Liebe zu, ich sag das jetzt mal so, kleinen Leuten, einfachen, normalen Leuten. Nicht? Ja. So war er letztlich. Er war super intellektuell natürlich, aber in seinem Verhalten, seinem Denken war er doch diesen Menschen am nächsten. Was meinst du?
War er absolut. Und ich meine, er hat bis zum Schluss geboxt mit seinen Boxfreunden und das waren einfache Leute. So, also ich meine, abgesehen jetzt von Eberhard Esche zum Beispiel, der ja auch mitgeboxt hat. Aber so, er hatte eine große Nähe zu einfachen Leuten. Und er hat da sehr genau hingehört, auch wenn die erzählt haben. Und hat viel von dem, was die erzählt haben, auch dann letzten Endes übernommen und in seine Dialoge gepackt. Sonst wären die Dialoge nicht so, wie sie sind.
So brillant, absolut nicht.
Ja.
Und vor allem, ich weiß das oder merke das immer wieder bei Schauspielern, bist du auch Schauspielerin, die lieben das oder liebten es so, weil er ihnen nicht so viel vorschreibt. Es gibt so Zwischenräume, es gibt nicht das immer Ausgesprochene, sondern oft sagen Leute auch das Gegenteil von dem, was sie denken. Also es gibt da so viele Freiräume.
Jein, sage ich mal. Also seine Dialoge waren so punktgenau, dass die Schauspieler, die dann immer gerne mal was ausprobieren wollten oder gesagt haben, ach, da machen wir mal Folgendes und Folgendes. Nein, das funktioniert bei seinen Dialogen genau nicht. Und das ist das Interessante, dass er einerseits Zwischenräume lässt und auch so Regieanweisungen wie, was weiß ich, sie geht ins Bad und wäscht sich die Hände. Also, sowas gab es bei ihm nicht. Sondern er hat punktgenau die Dialoge geschrieben und die Schauspieler haben jeweils immer gemerkt, nein, wir können hier nichts verändern. Alles hat seinen Sinn und seine Richtigkeit und Wichtigkeit. Wir müssen die Dialoge genau so sprechen, wie er sie geschrieben hat. Und so gesehen waren es eben doch keine Freiräume, also weil man sich genau an das halten musste.
Ja. Das hat mir Andreas Dresen auch mal gesagt, also ein Drehbuch von Kohlhase, da wird nichts dran gemacht. Was ich aber meine, ist eher, dass es eben nicht so ausformuliert ist. Dass es nicht so wie im Fernsehen leider oft nicht, wo in der ersten Minute alles erklärt wird und ich bin der und der und du bist das. Sondern, dass eben die Freiräume entstehen in den Zwischenräumen des Ausgesprochenen. Und die hat er ihn gelassen.
Nicht? Gelassen. Ja, ja, klar.
Das finde ich absolut faszinierend. Wir reden auch gleich weiter über dein Buch und über Wolfgang Kohlhase. Und dieses Lied darf natürlich hier nicht fehlen. Es ist also etwas wie die geheime DEFA-Hymne. Die DEFA übrigens feiert im Mai den 80. Geburtstag. Wolfgang Kohlhase hat den Text über Nacht geschrieben. Das Lied der Sunny aus Solo Sunny, gesungen von der damals noch blutjungen, hervorragenden Jazz- und Soul-Sängerin Regine Dobberschütz. She's sunny, they will say. Someday. Bastian Voss ist bei uns. Sie hat das Buch geschrieben, Wolfgang Kohlhase, gerade jetzt pünktlich zu seinem 95. Geburtstag erschienen im Aufbau Verlag. Ein Buch, das eben dieses große Leben umspannt, aber eben auch seine Denkweise, seinen Witz, seinen Humor und seine Arbeitsweise. Und da gibt es ein Phänomen, das du auch beschreibst bei ihm, ganz typisch, dieses Unzeitgemäße im Verhältnis zu wichtigen Regisseuren. Also er war ganz jung, da hat er diese großartigen Filme gemacht, Berlin, Ecke Schönhauser, mit Gerhard Klein, der viel älter war. Er hat die Filme gemacht mit Konrad Wolf, der aus einer ganz anderen Welt kam. Das ist, glaube ich, auch ein Glücksfall immer gewesen, dass er Leute gefunden hat, die ihn da so bereichert haben und ihm auch was zugetraut haben.
Ja, würde ich sagen. Also er hat natürlich wirklich Glück gehabt mit den Leuten, denen er begegnet ist und mit denen er dann die Filme gemacht hat. Also man hat sich eigentlich von Film zu Film gesucht und gefunden. Mhm. Und er hat ja mit Gerhard Klein mehrere Filme gemacht, mit Konrad Wolf mehrere Filme, mit Andreas Dresen mehrere Filme.
Der wieder viel jünger war als er.
Der wiederum viel jünger war. Mhm. Und das finde ich auch interessant, dass dieser Generationenunterschied schlussendlich keine Rolle gespielt hat. Dass er eben auch mit jungen Leuten oder sehr viel jüngeren Leuten, wie zum Beispiel Andreas Dresen, eben wunderbar arbeiten konnte und wollte und so. Und ich glaube auch, und weil er war ja auch ein Leben lang sehr neugierig. So, und das ist ja bis zum Schluss geblieben. Und ich glaube, diese Neugier hat sich schlussendlich auch auf die Zusammenarbeit mit deutlich jüngeren Regisseuren übertragen, weil er gesagt hat, auch mit dem würde ich gerne arbeiten. So. Also diese Neugier ist eben auch ein ganz großes Markenzeichen von ihm.
Jetzt beschreibst du auch und auch anhand von Aussagen von ihm, dass er mit diesem Projekt Sozialismus sehr verbunden war. Er hat auch die DDR nicht verlassen. Er hat auch Konflikt. Das wurde auch im Film verboten von ihm. Berlin um die Ecke. Aber dass er grundsätzlich auch bis zum Ende an dieses Projekt glaubte. Er ist trotzdem auch gut rübergekommen. Also gehört zu den Künstlern, die ihm auch nach der Wende viel zu tun hatten. Aber wie siehst du da seine Haltung zu dieser gescheiterten Utopie?
Ja, ich glaube, das hat ihn schon sehr getroffen und enttäuscht. Er hat immer mal wieder gesagt, bis zum Schluss habe ich daran an diese Utopie geglaubt und an ein besseres Deutschland. So, Bis zum Schluss hat er daran geglaubt und er hat dann nach dem Fall der Mauer auch wirklich lange überlegt, was erzähle ich jetzt wem und warum. Ja. Also das war eine ganz wichtige Frage für ihn und er hat dann erstmal nichts gemacht. Er hatte viele Angebote, die er auch abgelehnt hat, weil er gesagt hat, nee, ich will jetzt hier kein deutsches Hollywood-Kino machen, das will ich nicht. Ich will bei meinen Stoffen, bei meinen Themen bleiben. Nach wie vor hat ihn Berlin sehr interessiert, die Nachkriegszeit natürlich und auch die Kriegszeit. Darüber wollte er weiter erzählen. Und dass das funktioniert hat, ist auch ein kleines Phänomen, weil ich meine, viele Künstler haben es nach der Wende nicht geschafft. Er gehört zu den wenigen, die nach der Wende wirklich erfolgreich weiterarbeiten konnten.
Und einige seiner Filme gehören eben zu den wichtigsten überhaupt der deutschen Filmgeschichte. Ja. Ich war 19, ein ganz wichtiges Dokument.
Absolut. Eben
auch zum Kriegsende, Solo Sunny, Sommer vom Balkon, auch Filme, die du erwähnst. Was würdest du vielleicht Leuten sagen, die noch gar nichts von ihm gesehen haben? Gibt ja junge Menschen, die gucken was anderes. Was sollten die sehen? Welcher Film ist vielleicht auch dein Liebster?
Also liebsten Film kann ich in dem Sinne gar nicht sagen, weil ich finde fast alle Filme von ihm wirklich wunderbar. Ich würde sagen, Ich war 19 ist ein ganz wichtiger Film. Den würde ich empfehlen. Auch jungen Leuten. Und natürlich Sommer vom Balkon. So eine der wenigen wirklich guten deutschen Komödien. Das muss man auch mal so sagen. Es gibt leider sehr, sehr wenig gute deutsche Komödien. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass Humor in Deutschland kennzeichnungspflichtig ist. Und dann Sachen gemacht werden, die einfach auch gar nicht komisch sind.
Bei mir wäre es übrigens Solo Sunny. Weil ich immer
und
finde,
Solo
dass
Sunny
der so
natürlich,
toll
ich vergessen,
alterslos ist. Nicht? Und so viel erzählt, was heute auch jeden Menschen betrifft. Welche Kompromisse gehe ich ein? Nicht? Wie weit gehe ich? Wie kann ich mir selbst treu bleiben auch. Also all das wird da
das
so.
Das ist alles da drin. Und der ist absolut zeitlos.
Ja, finde ich auch.
Und viele Filme von ihm sind eben haltbar, wo du sagst, das kann ich mir noch 30 Jahre später angucken. Dazu gehört Solo Sunny unter anderem. Ja, hatte ich jetzt vergessen zu sagen, aber unbedingt Solo Sunny natürlich.
Steht bei dir sogar auf dem Cover vorne
ja,
drauf.
Eben.
Was ist ja noch eine Frage, du hast ja jetzt mit vielen Menschen nochmal gesprochen, hast viel über ihn gelesen, kanntest ihn ganz gut. Was vermisst du vielleicht am meisten? Was fehlt?
Die Gespräche. Wir hatten sehr viele sehr lustige und interessante Gespräche. Seine Selbstironie fehlt. Er hat ja dann kurz vor seinem Tod hat er noch eine Laudatio für Andreas Dresen in München gehalten. Und dann kam er zurück und dann haben wir uns gesehen. Und dann sagte ich, wie war es denn in München? Und dann sagte er, ach, das war alles in Ordnung. Und er hatte am Schluss, sagen wir mal, die letzten anderthalb Jahre immer mal so Schwindelanfälle, so ein bisschen. Und trotzdem ist er mit uns immer weitergefahren und hat das alles mitgemacht, weil er das eben auch gerne wollte. Es hat ihm Spaß gemacht. Na, jedenfalls sagte er, ich fragte ihn, wie war es? Ja, alles schön. Sagte, das Problem war nur, ich hatte wieder auf dem Münchner Hauptbahnhof so einen leichten Schwindel. Und naja, was habe ich? Ich habe mich am ICE festgehalten. Das Problem war nur, der fuhr gerade los.
Das war sein Humor.
Das war sein Humor. Oder auch der hat Günter Fischer, mit dem er auch viel gemacht hat, der viel Filmmusiken für ihn geschrieben hat, in Irland besucht zusammen mit seiner Frau. Und als die von da zurückkamen, war die Frage auch, wie war es denn in Irland bei Günter Fischer? Da sagt er, oh, es war sehr schön. Es war herrlich. Als wir ankamen, hatte Fischi einen Weinkeller. Als wir abfuhren, hatte er nur noch einen Keller.
Wolfgang Kohlhase, also du hast gerade gesagt, du vermisst am meisten die Gespräche. Ich vermisse eben ganz besonders diese pointierte Kraft des Schreibens. Also, dass man einfach
natürlich
Sätze hat, die man nicht vergisst und die so viel über die Figuren aussagen. Ja. Also, da war er eben einer der ganz, ganz großen. Schöne Gespräche wird es auch geben zur Buchpremiere. Am 12. März, also am Vorabend des Geburtstages, bist du ja dann mit deinem Buch im Pfefferberg. Und da wird Silvester Groth dabei sein, mit dir reden. Dem hat er ja seine allererste große, wunderbare Filmrolle geschrieben in dem Film
Der Aufenthalt,
der leider gar nicht so bekannt ist. Ich finde, den sollte man vielmehr gerade jetzt,
in den
Mittelpunkt rücken, finde ich, auch über Schuld, Verantwortung am Ende des Zweiten Weltkrieges. Wolfgang Kohlhase ist erschienen im Aufbau Verlag, ein Buch von Bastian Voss. Danke dir sehr, sehr herzlich und wünsche dir natürlich eine tolle Buchpremiere. Alles Gute dir, Dankeschön.
Ich danke auch, Dankeschön.
Es ist jetzt Ihr dritter ausgewachsener Dokumentarfilm, ein weiterer Kinodokumentarfilm. Freue mich sehr, dass Sie da studiert hat. Sie Dokumentarfilmregie in München, ist heute hier bei uns zu Gast, Isa Willinger. Herzlich willkommen erstmal, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch total, hier zu sein.
Und dieser Film, ich habe dir das vorhin schon mal so kurz gesagt, hat mich persönlich auch sehr berührt, weil du sprichst ja mit großartigen, auch teilweise legendären Regisseurinnen. Einigen davon bin ich auch begegnet und habe mit denen auch Interviews gemacht und mag die auch sehr. No Mercy heißt dieser Film, also das Nachdenken über weibliches Drehen. Und ich sagte dir schon mal, Isa, ich war dann auch überrascht über deinen Ansatz. Ich hatte was völlig anderes gedacht. Also ich dachte, es geht erstmal um Sensibilität und die Rolle von Frauen. Du gehst ja ganz anders ran, schon der Titel verrät es so ein bisschen. No Mercy, nehme ich mit der Frage, ob Frauen die härteren Filme machen. Wie bist du darauf gekommen, gerade danach zu fragen?
Ja, eben, weil es einen überrascht und weil man es nicht erwartet, ne? Aber der Satz ist auch auf eine interessante Art und Weise zu mir gekommen oder diese Beobachtung, weil ich habe vor einigen Jahren mal eine sehr wichtige osteuropäische Regisseurin, Kira Muratova, quasi eigentlich die wichtigste Regisseurin der Sowjetunion, kann man sagen, interviewt. Und sie hat gesagt, also weißt du, früher dachte ich, es wäre dumm zu glauben, dass Männer und Frauen andere Filme machen. Und dann war ich einmal auf einem Frauenfilmfestival und dort habe ich lauter harte Filme gesehen. Und da habe ich verstanden, dass Frauen in Wahrheit die härteren Filme machen.
Also ein super Ansatz. Ich kannte auch Kira Muratova. Sie war ja ukrainische Filmemacherin, absolut kompromisslos. Kein einfaches Interview. Du hast sogar ein Buch über sie geschrieben.
Ja, richtig.
Also bist dir sehr nahe gekommen in ihrem Werk.
Ja, ja. Aber es war auch für mich nicht einfach, sie zu interviewen. Also ich verstehe dich da.
Sie mochte das nicht, darüber zu reden. Sie zieht sich ja auch durch den ganzen Film. Sie lebt ja nicht mehr. Aber sie ist sowas wie so das Leitmotiv des gesamten Films mit dieser Frage. Und nun frage ich da auch selber mal weiter. Es gibt da zum Beispiel Catherine Bigelow, ganz tolle Regisseurin. Mhm. Also ganz knallharte Actionfilme. Ja. Aber das ist ja nicht wirklich gemeint. Die Frage ist ja, was ist denn überhaupt ein harter Film?
Eben, Härte ist ja so ein semantisch sehr offener Begriff, was ihn ja auch spannend macht, weil man dann auch ein bisschen mit ihm spielen kann, ihn ein bisschen ausdehnen kann, in verschiedene Richtungen sozusagen drehen und wenden kann. Und und dann wird es ja eigentlich erst interessant, ne? Also man braucht ja immer so einen gewissen Raum beim Film, in dem man dann durchschreiten kann und der nicht so ganz eindeutig auch ist, finde ich. Also das ist Tolle an der Kunst, wenn sie irgendwie ambivalent ist und viele Bedeutungen haben kann. Und das hat dieser Begriff geliefert, ja.
Ich finde diese Debatte dann im Film auch sehr interessant, darüber nachzudenken, wenn es eben doch andere Perspektiven sind, der weibliche Blick, der berühmte, und der vielleicht tiefer geht und vielleicht eine andere soziale Genauigkeit hat, dann ist das vielleicht die Härte. Also dass all das wegfällt, was sozusagen auch das männliche Genre so tröstend bereithält, was da ja damit Wirklichkeit nicht unbedingt was zu tun haben muss?
Ja, also es gibt verschiedenste Antworten auf diese Frage mit der Härte und die im Film auch gegeben werden. Also wir versuchen es einmal so ein bisschen historisch zu beantworten, gehen in eine bestimmte Epoche der weiblichen Filmgeschichte zurück, zu der Kira Muratova bei diesem Filmfestival eben war, als sie diese Beobachtung gemacht hat. Schauen uns die Filme der 80er Jahre an, was eine besondere Zeit der Frauenbewegung war. Eine meiner Lieblingsantworten im Film auf diese Frage gibt eigentlich Nina Menkes, die sagt, also weißt du, wenn das weibliche Sexobjekt wegfällt aus einem Film einer Regisseurin, dann wirkt der Film automatisch hart und spröde. Ja. Und das ist ihre Antwort und das finde ich eine sehr, sehr kluge Antwort, muss ich sagen.
Finde ich auch. Sie hat sich ja sehr intensiv mit diesem Thema befasst und auch einen Klassiker geschaffen, einen Dokumentarfilm, genau über dieses Thema. Es kommen auch andere wunderbare Frauen zu Wort, also Monika Treu zum Beispiel, auch deutsche Legende. Aber was ich auch interessant finde, ist nur ein kurzer Hinweis, aber es ist wichtig bei dir. Wir vergessen oft, dass Frauen am Anfang ja in der Filmindustrie ganz stark vertreten waren. Also der Stummfilm lebt nicht zuletzt von Frauen. Mhm. Warum hat das irgendwann aufgehört? Irgendwann waren die dann weg.
Ich glaube, dass es am Anfang war, gab es einfach noch nicht die Filmindustrie so als System und deswegen hatten Frauen einfach mehr Möglichkeiten, da ihr Ding zu machen und sobald das dann so industrielle Züge angenommen hat, war es dann einfach wie in jeder anderen Industrie zu der Zeit auch, dass einfach Männer die Führungsrollen übernommen hatten und Frauen dann einfach schnell nichts mehr zu sagen hatten. Das hat sich ja dann bis in die eben späten 70er, 80er Jahre reingezogen und dann hat sich's geändert. Und dadurch erleben wir dann auch so eine Welle von weiblichen Filmen in dieser Zeit, wo eben mit einer sehr unverblümten Art und Weise Dinge aus dem Leben von Frauen erzählt werden. Und diese Filme sind tatsächlich ziemlich radikal und ziemlich direkt und teilweise auch ziemlich hart.
Mhm. Also so habe ich das auch gelernt. Nicht solange das nur eine chaotische, verrückte Sache war, Filme zu machen, haben Frauen eine große Chance gehabt. Und dann, als es kommerziell interessant wurde, als man wirklich Geld damit verdienen konnte, da war dann Schluss. Jetzt hast du eben diese fantastische Galerie eben da. Ist Alice Diop dabei, Celine Sciamma natürlich, darf überhaupt nicht fehlen. Dann auch viele andere Leute, die Filmgeschichte geschrieben haben. Wie bist du jetzt vorgegangen? Du musst dir das ja genau überlegen, Katrin Briard. Also wen nehme ich da mit rein? Mhm. Wofür steht jeweils die Frau?
Absolut. Also ich hatte mehrere Listen sozusagen und es gab halt so ein paar Regisseurinnen, die unbedingt drin sein mussten, wie Katrin Briard eben, ne, die habe ich schon während meines Filmstudiums entdeckt und ich finde, sie hat eben zu einer sehr frühen Zeit schon unglaublich eigene und unglaublich feministische und starke, aber auch sehr krasse Filme gemacht, in Bezug auf weibliche Sexualität vor allem. und wurde auch als Pornografistin dann verschrien und so weiter und so weiter. Hat sich ständig mit den Feministinnen eigentlich in die Nesseln gesetzt, obwohl sie eine Hardcore-Feministin war und ist. Das ist eine ziemlich interessante und sehr streitbare Figur, die durfte auf keinen Fall fehlen. Dann gab es andere Frauen, die einfach, also wie Catherine Bigelow, an die habe ich natürlich auch gedacht, hätte ich auch sehr gerne interviewt, aber da war einfach kein Zugang möglich. Also da kam einfach nie eine Antwort. Und dann war mir wichtig, also erstmal mussten all diese Frauen für mich selber irgendwie eine Inspiration sein. Ich musste irgendwas mit diesem Film anfangen können. Sie sollten nicht alle jetzt aus Europa kommen. Ich wollte wirklich auch so einen internationalen Blick haben. Und sie sollten verschiedene Generationen vertreten auch. Das war mir auch wichtig. Also ich wollte so eine gewisse Diversität auf jeden Fall von Stimmen versammeln, solche Aspekte. Aber das Wichtigste war wirklich diese innere Verbindung, die ich selber irgendwie gespürt habe.
Es gibt diesen Gesprächen auch eine sehr persönliche Färbung, finde ich. Du bist ja auch zu hören. Also man merkt, dass du wirklich die Gesprächspartnerin bist. No Mercy heißt der Film über Frauen im Filmgeschäft, über regieführende Frauen, schreibende Frauen, auch Frauen, die ihre Geschichten erzählen im Kino. Ein Film von Isa Willinger, der jetzt pünktlich zum Frauentag gestartet ist, Isa. Und was ich mich so gefragt habe, ist, werden wir jetzt gar nicht auf den Punkt bekommen, weil es sind so unterschiedliche Frauen, auch unterschiedliche Herkünfte, kulturelle Hintergründe. Gibt es trotzdem eine Grunderfahrung, sage ich mal, die sich so durchzieht, wo du merkst, das taucht auch in den unterschiedlichen Generationen, sind es ja auch, doch immer wieder auf?
Naja, ich glaube schon, also dass eigentlich all diese Regisseurinnen, nicht in jedem Film, aber ich glaube in vielen von ihren Filmen eine weibliche Hauptfigur haben, also dass sie wirklich weibliche Erfahrungen ins Zentrum stellen der Erzählung und einfach so 3 bis 5 Etagen tiefer steigen, als wir das so gewohnt sind, ne? Also auch von guten Filmen, von männlichen Regisseuren jetzt, also ich glaube da geht es einfach noch dann ein bisschen weiter, was irgendwie so bestimmte kleine Details nur betrifft, die man einfach noch nie gesehen hat vorher in einem Film. Und das sind so Entdeckungen, die man in diesem Film immer wieder macht und wo man sich dann einfach so besonders berührt fühlt, weil man das Gefühl hat, oh Mann, zum ersten Mal sehe ich sowas auf diese Art erzählt. Und das ist irgendwie, ja, das berührt einen dann vielleicht noch ein Stückchen weiter als ein Film, ein auch echt richtig guter Film von einem sehr guten männlichen Regisseur, aber wo das eben nicht der Fall ist.
Also ein großes Grundthema ist immer wieder auch die Frage von, ich sage das mal jetzt philosophisch, Subjekt, Objekt, wer sieht wen an und zwar wie. Ja. Also das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist vielleicht auch der Schock nach wie vor, wenn so jemand wie Katrin Briard eben von weiblicher Sexualität erzählt und den Mann genauso behandelt, wie ihm die Frau seit Beginn der Filmgeschichte behandelt wurde, nämlich als Objekt. Dann ist das nach wie vor irgendwie auch ein Schock für die Zuschauer, merkwürdigerweise. Ich sage bewusst für die Zuschauer.
Ich weiß nicht mal, ob sie jetzt primär den Mann, die männliche Hauptfigur oder die männlichen Figuren als Objekte behandelt, aber sie behandelt die Frau als Subjekt. Also bei Romance, das ist ja ihr bekanntester Film von 1999, da geht ja also eine Frau, die irgendwie das Sexleben mit ihrem Freund ist eingeschlafen, das geht eigentlich von ihm aus, nicht von ihr, also er hat irgendwie keinen Bock und sie geht dann quasi auf so eine Erkundungsreise, wo sie ihre eigene Sexualität erkundet und mit verschiedensten Männern irgendwie verschiedenste Sexualpraktiken praktiziert. Und es gibt eben so einen Off-Text dieser Frau, dieser Figur, also die uns immer in ihren Gedanken teilhaben lässt, eingelesen dann eben von der Darstellerin. Und das finde ich einfach so einen total smarten Move, weil wir dadurch ganz nah bei ihr sind, bei ihrem Erleben, bei ihrem Empfinden. Und das ist, glaube ich, das Ungewohnte, ne? Dass wir wirklich einfach mit ihr mitfühlen. Und das ist aber auch nicht so reingewaschen. Also das ist irgendwie nicht so politisch korrekt alles. Also sie fühlt auch Sachen, wo man sich dann irgendwie denkt, okay, ist das jetzt aber im Sinne des Feminismus? Aber darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Es geht wirklich darum, einfach diese Erfahrung ins Zentrum zu stellen.
Das gilt zum Beispiel auch für Alice Diop, also die ja auch sehr interessant über eben Erfahrung schwarzer Frauen spricht. Auch das ist ein wichtiger Punkt in deinem Film, darüber nachzudenken. Nicht, was ist das nochmal für eine Perspektive? Aber ich will ja sagen, besonders berührt hat mich denn wirklich die von mir auch sehr verehrte Celine Sciamma, weil sie ja nochmal einen Schritt weiter geht. Weil sie nicht nur von dem Blick redet, sondern sagt, vielleicht brauchen wir wirklich eine ganz andere Form des Erzählens, das sich wegbewegt von diesen klaren dramaturgischen Vorgaben. Das erzählt sie so schön, dass ich mich schon freue, was vielleicht von ihr mal kommt. Das war auch schon in ihrem letzten Film so durchaus zu spüren.
Petite nicht? Maman ging schon sehr in die Richtung. Ja. Ich fand das auch wahnsinnig interessant. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil sie hat in ihren früheren Filmen auch mit Gewalt gearbeitet und hat im Kontext von diesem Film auch in Interviews gesagt, sie glaubt, Gewalt kann auch politisch sein für Frauen und so weiter. Und als ich sie dann gesprochen habe, wollte sie überhaupt nicht über dieses Thema Gewalt reden, hat gesagt, das ist nicht mehr ihr Thema. Sie hat sich total davon verabschiedet. Sie steht auch nicht mehr zu ihren ersten Filmen. diese Filme sprechen immer noch die Sprache des Patriarchats und das wäre die Sprache der Gewalt. Und sie wollte früher dazugehören und Teil dieser Sprache des Kinos zu sein, Teil dieser Sprache der Gewalt zu sein. Sie dachte, das muss sie machen, um dazuzugehören. Und jetzt würde sie eigentlich nach Wegen suchen, wie man eben nicht nur ohne Gewalt, sondern sogar ohne bestimmte Konfliktdynamiken innerhalb der Narration erzählen kann. Und das wäre eben für sie so eine neue Filmsprache, die, glaube ich, auch ihrem Wertesystem als feministische, queere Frau irgendwie entsprechen würden. Und das sind schon sehr, sehr interessante, sehr tiefe Gedanken, die den Film auch in eine total unerwartete Richtung gelenkt haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Und es war ja für mich auch interessant, weil das Interview zu führen war auch sehr schwer für mich, weil ich nicht genau verstanden habe. Also sie hat abgelehnt, worüber ich reden wollte. Mhm. Und ich wollte aber doch meine Fragen und meine Themen unterbringen. Und es gab so eine Spannung zwischen uns beiden. Und das spürt man auch. Aber das ist eigentlich toll. Und in dem Moment, wo man das Interview selber führt, ist man eher so, also kämpft man so und ringt so. Und erst im Nachhinein beim Sichten versteht man, dass einem eigentlich Perlen hingeworfen wurden. Ja, aber im Nachhinein bin ich natürlich ihr sehr, sehr dankbar, habe ich ihr dann auch geschrieben. Du hast mir so viel geschenkt und ich habe es nicht verstanden.
So. Das ist manchmal in dem Augenblick so. Du hast es mir sehr leicht gemacht. Wir haben uns sehr schön unterhalten über deinen Film, der auch eine große Anregung ist. Das vielleicht nochmal am Schluss. Es gibt viele Entdeckungen, Wiederentdeckungen. Also Komplizinnen zum Beispiel, ein ganz wichtiger deutscher Film. Da nochmal drüber nachzudenken, was ist da damals erzählt worden. Also eine große Anregung, mal wieder sich die Filme auch anzusehen oder das Gesamtwerk zu besichtigen. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Nebeneffekt eines Films, der keine klare Theorie entwickelt, sondern eine Diskursästhetik hat. Nicht? Man hat viele unterschiedliche Perspektiven. In dem Film No Mercy, also gnadenlos, wird da weibliche Filmgeschichte beschrieben von Isa Willinger, bei der ich mich erstmal herzlich bedanke. Vielen lieben Dank, einen schönen Tag dann morgen, einen schönen Feiertag, den Frauentag. Danke dir sehr.
Vielen Dank dir auch.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.